80. Tag, Montag, 11. April 2005. West Samoa, Savaii, Los Angeles, UPS. Wetter, sehr gemischt, warm, schwül, Regen. Obwohl ich am Vortag viel Ruhe hatte, fiel es mir schwer, schon um 4 Uhr auf meinen Wecker zu hören. So dauerte es auch entsprechend lange, bis ich aufstand und mich für den anstehenden Tag reisefertig machte. Pünktlich stand ich zur Abholung bereit, doch was nicht kam, war mein Fahrzeug. Ich hatte durchaus Zweifel, dass ich die richtige Uhrzeit im Kopf hatte. Ich verschwand deshalb wieder kurz in meinem Zimmer, um meine Notizen zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass alles korrekt war und als ich schließlich wieder nach draußen ging, stand das Fahrzeug schon bereit. Im Auto saß Skipper. Es freute und verwunderte mich, denn er musste an diesem Tag noch den Inselausflug durchführen. Wir begrüßten uns und Skipper erzählte etwas davon, dass jemand sich verspätet hatte. So recht verstand ich es nicht. Ich bemerkte nur, dass er ganz schön aufs Eisen trat und wir in Rallye-Manier in Richtung Fährhafen, welcher in rund 45 Kilometer Entfernung lag, fuhren. Als wir schließlich ankamen, erkundigte er sich nach der Zeit und es stellte sich heraus, dass er die gesamte Strecke in rund 25 Minuten bewältigt hatte. Ich meinte nur, ob dies sein Rekord sei, verschmitzt grinste er und meinte nur, nein. Im Hafengebäude erwarb ich meinen Fahrschein für die Überfahrt und lange warten, bis ich auf die Fähre dürfte, brauchte ich auch nicht. Als ich mich in Richtung Fähre aufmachte, war es draußen noch so dunkel, dass ich absolut nichts sah. Auch die Fähre sah ich kaum, denn mir schien ein heller Scheinwerfer vom Boot direkt in mein Gesicht. Auf der Fähre gab es ein paar Bankreihen, auf denen man die 90-minütige Überfahrt abhocken konnte. Zum Glück hatte ich die Fähre als einer der ersten bestiegen, denn alsbald bekam ich mit, dass die Fahrgäste die Bänke gerne als Liegeplatz verwendeten und damit schnell der zur Verfügung stehende Platz schwand. Wir verließen im Dunkeln den Hafen und so gab es keinen Grund, sich krampfhaft wach zu halten. Es kam jedoch noch hinzu, dass die Fähre nach dem Verlassen des Hafens anfing zu schaukeln und ich musste mir ernsthafte Sorgen machen, dass ich reisekrank werden würde. So schloss ich lieber die Augen und schlief die meiste Zeit der Überfahrt. Ab und zu stand ich zwar auf und wankte dank des Wellengangs an die Reling, um ein paar Fotos von der Überfahrt zu machen. Wie ich dabei merkte, begann sich sofort ein gewisses Unwohlsein einzustellen und so war es angebracht, mich schnell wieder hinzulegen. So war ich auch froh, als die Fähre schließlich am Hafen von Savaii anlegte. Mein erster Weg führte mich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auf die Toilette. Dort hatte man eine interessante Technik, um Toilettenpapier zu sparen, ersonnen. In den einzelnen Kabinen gab es kein Papier, sondern nur in einem Behälter, bevor man die Toilette selber betrat. Hier konnte man sich nun bedienen und so viel mitnehmen, wie man meinte zu brauchen. Interessant fand ich nur die Vorstellung, dass wenn man sich verschätzte und in der Toilette festsaß. Okay, lassen wir das. Mein Fahrzeug von Green Turtle ließ etwas auf sich warten, doch bislang gab es keinen Grund, nervös zu werden und während ich diesen Gedanken formulierte, kam das Gefährt schon um die Ecke. Mein Fahrer begrüßte mich und meinte, ich solle mir ruhig Zeit lassen und mir erstmal was zu essen im Laden am Hafen gönnen. Ich nahm die Anregung gerne auf, denn ein Frühstück hatte ich noch nicht gehabt. So erstand ich im Laden ein Sandwich und eine Fanta und verputzte das Ganze in Ruhe. Dann wollte der Fahrer seine Rundfahrt jedoch beginnen. Sie begann mit der Frage, wie lange ich auf Savaii bleiben möchte. Ich erklärte ihm, dass dies nur ein Tagesausflug sei und ich die letzte Fähre am Abend bekommen müsse. Er erklärte mir, etwas enttäuscht, dass dies ein Fehler sei, denn diese Insel sei es auf jeden Fall wert, länger zu verweilen. So war ich natürlich gespannt, ob er mit diesem Lob auf das Eiland recht behalten würde. Da ich alleine im Fahrzeug war, erkundigte ich mich, ob dies so bleiben würde. Es wurde mir erklärt, dass für diesen Tag keine Gäste angekündigt seien und ich somit ruhig bestimmen könne, wann und wo man halten solle. Diese Vorstellung fand ich mal wieder ausgesprochen sympathisch und ich nahm mir vor, es in Maßen zu nutzen. Was das Wetter anbetraf, so war es im Moment durchaus freundlich gesinnt und es schien erst einmal ein etwas erfreulicherer Tag zu werden, als jener, an dem ich meine Rundfahrt auf der anderen Insel machte. Auch war es heute anfangs nicht so schwül, so dass wir auf die Klimaanlage des Fahrzeuges verzichten konnten. Weit fuhren wir jedoch nicht, denn der erste Stopp sollte an einem kleinen Markt sein. Er sah so aus wie der in Apia und so hielt sich meine Begeisterung wirklich in Grenzen und ich meinte, dass wir diesen halt durchaus auslassen könnten. Nachdem wir den Ort verlassen hatten, gab es die ersten Strände zu sehen und da im Moment auch die Sonne schien, leuchtete der weiße Sand so herrlich, dass ich um den ersten Stopp bitten musste. Der Strand war zwar nicht sehr breit, doch sah er trotzdem sehr ansprechend aus. Auf der weiteren Fahrt ging es durch diverse kleinere Orte, bei denen mir jedes Mal mitgeteilt wurde, wie der Ort hieß. Merken konnte ich es mir nicht, aber ich fand es zumindest erstaunlich, dass mein Fahrer jeden Ort zu kennen schien. Neben den Ortsnamen schien er auch noch allerlei Bekannte anzutreffen, denn fast im Takt haute er auf die Hupe, um mal wieder jemanden zu grüßen. Dass man für alles Mögliche in Samoa hupte, das hatte ich schon gelernt, doch hier konnte man schon bald meinen, es sei ein kleines Hubkonzert, was im Verlaufe der Fahrt entstand. Wir kamen auch an diversen Kirchen vorüber. Besonders interessant war eine Kirche, die gerade renoviert wurde. Es stand gerade mal das Gerippe des Gebäudes und es sah schon eher jämmerlich aus, doch konnte man hoffen, dass dieses alte Haus Gottes irgendwann wieder in neuem Glanze strahlen wird. Schließlich erreichten wir einen Ort, an dem man nochmal ein paar Schildkröten beobachten und sogar mit ihnen schwimmen konnte. Das Schwimmen kam für mich nicht in Frage, auch wenn ich für diese Möglichkeit bezahlen musste. Ich begnügte mich damit zuzuschauen, wie die Tiere nach den Futterstücken schnappten, die mein Fahrer ins Wasser warf. Die Tiere, die hier auftauchten, waren relativ klein, denn als Schatten sah man weiter entfernt im Wasser ein wesentlich größeres Tier, doch das wollte beim besten Willen nicht auftauchen. Wir beendeten gerade die Fütterung, als ein paar Regentropfen zu fallen begannen. Mein Fahrer begann gleich zu rennen und ich merkte sofort warum, denn es dauerte nur Sekunden, als das von den Regentropfen in einen heftigen Wolkenbruch überging. Da ich mich nicht so beeilt hatte, wurde ich nun auch ordentlich nass. Im Gegensatz zu den anderen Regenschauern, die ich bislang hier in Samoa erlebt hatte, dauerte dieser nicht allzu lange. Die Fahrtstrecke bis zur nächsten Sehenswürdigkeit dauerte nicht lange. Sowaiai, eine Insel, die in ihrem Herzen einen Vulkan besitzt, war in früheren Jahren nicht von Ausbrüchen verschont geblieben. Der letzte lag nun auch schon rund 100 Jahre zurück und die Lava war in einer breiten Walze vom Berg bis hinunter zur See geflossen. Verletzt oder getötet wurde niemand von diesen Lavamassen, hier handelte es sich um eine sehr zähflüssige Masse, die sich nur langsam vorwärts gearbeitet hatte. Heute konnte man nur noch die erkaltete Lava sehen. Da wir direkt hier anhielten, konnte ich einen kleinen Spaziergang über das Lavafeld unternehmen. Ich konnte kaum so weit schauen, wie sich das Feld erstreckte. Die Lava wies unterschiedliche Strukturen und Muster auf, doch durch die vielen Besucher in der Vergangenheit waren sie oft zertrampelt und man konnte es nur noch erahnen. Besonders gefielen mir große, völlig glatte Lavaplatten, die teilweise von herrlichen Rissen durchzogen waren. Auch gefielen mir jene Stellen, an denen sich Bäume und Blumen ihren Weg durch die Lava hinauf aufs Licht gebahnt hatte. Hier sah man sehr anschaulich, wie sich die Natur irgendwann das wieder zurückholt, was ihr durch Naturkatastrophen einmal entrissen wurde. Mittlerweile war die Sonne herausgekommen und so kam ich bei meinem Spaziergang über die Lava gehörig ins Schwitzen, denn durch den schwarzen Untergrund stieg die Temperatur hier schnell und dramatisch in die Höhe. Dies war dann auch einer der Gründe, warum ich schließlich freiwillig meinen Aufenthalt hier abbrach. Nachdem wir weitere Ortschaften, Kirchen und Strände passiert hatten, hielten wir an einer Tankstelle, um dem Fahrzeug etwas Benzin zukommen zu lassen. Ich nutze diese Gelegenheit, mir mal wieder etwas zu trinken einzuverleiben. Im Verlaufe dieses Stopps lernte ich über meinen Fahrer ein amerikanisches Ehepaar kennen. Er hatte irgendwann Deutsch gelernt und wollte seine Kenntnisse nun unbedingt an den Mann bringen. Da sich das Tanken jedoch dem Ende näherte, fiel die Unterhaltung auch recht kurz aus. In dem Ort, in dem wir diesen Tankstopp durchgeführten, hatte eine Familie den gesamten Strand mit einer kleinen Anlage ausgebaut. Der Ort selber sah schon sehr hübsch und aufgeräumt auf, doch die Anlage schlug noch alles. Es gab einen herrlich schönen, vor allem sauberen, weißen Sandstrand, an dem sich sehr hübsche Pfahle entlangzogen. Ich selber hatte einen schmerzhaften Ruf von Mutter Natur erhalten und hatte daher das WC aufgesucht und auch dieser Ort war so sauber und toll, dass der Rest der Anlage nur noch perfekt sein konnte. Ich hatte zwar nicht viel Zeit, mir alles anzusehen, doch dies hätte wirklich ein Ort sein können, an dem sogar ich mir hätte vorstellen können, den einen oder anderen Tag zu verleben. allerdings nur unter der Maßgabe, dass es weiterhin so leer sein würde. Die Hauptsaison war noch weit weg und so hätte man die Anlage fast für sich alleine. Als wir die Fahrt fortsetzten, kamen wir nicht weit, denn an einem anderen Eingang der Anlage wurden wir hereingewunken und hier war dann Schluss mit dem Luxus, das wir immer halten konnten, denn es wurde ein neuseeländisches Ehepaar zugeladen. Als besonders unterhaltsam stellten sie sich nicht heraus und sie schauten auch immer etwas angesäuert, wenn wir mal wieder halten sollten. Auf der Rundstraße um die Insel wurde die Gegend immer einsamer und die Ortschaften lagen immer weiter auseinander. Es ging durch tropisch anmutende Wälder und nur ab und zu sah man ein paar Arbeiter, die damit beschäftigt waren, den Randstreifen der Straße vom Unkraut zu befreien. Schließlich hielten wir bei einem Hotel. Es sollte die größte Anlage auf der Insel sein. Besonders gefiel es mir nicht, denn es wirkte alles recht zugebaut, es war aber keine Betonburg, wie man sie von anderen Orten kennt, und auch der Strand wirkte eher mickrig. So war ich doch froh, als es schließlich weiterging. Als nächstes stand ein wirkliches Highlight auf dem Programm. Es sollte eine Hängebrücke benutzt werden dürfen. Bevor wir jedoch dort eintrafen, erzählte der Fahrer, wie diese Brücke entstanden ist. Der Ort, in der sie errichtet wurde, lag inmitten eines herrlichen Waldes mit alten hochgewachsenen stattlichen Bäumen. Da die Bewohner keinen Bezug dazu hatten, begannen sie irgendwann mit der Abholzung der Baumbestände. Ein Mann aus Kanada, der eine besondere Beziehung zu diesem Ort und der Landschaft hatte, meinte, man müsse das Abholzen verhindern, den Leuten jedoch eine Möglichkeit geben, etwas für ihren Unterhalt zu bekommen. Er entwickelte daraufhin die Idee, in den Baumriesen eine Hängebrücke zu bauen. Er ließ daraufhin Pläne entwickeln, doch wie sich herausstellte, war das Ganze schwieriger als gedacht. Doch der beharrliche Wille, den Wald und die Leute zu retten, obsiegte und so war bald ein Plan entworfen. Es dauerte anschließend trotzdem noch lange, bis die Brücke gebaut war, denn es musste ein stattliches Sümmchen für die Errichtung aufgebracht werden. Doch heute gibt es jene Brücke und mochte man unserem Fahrer glauben, bot diese Brücke dem Ort eine gute Einnahmequelle. Da jeder Besucher 20 Taler, 6 Euro, entrichten musste, konnte ich mir das auch gut vorstellen, dass es sehr einträglich für den Ort ist. Es war auf jeden Fall mit Abstand die teuerste Sehenswürdigkeit auf beiden Inseln. Nach dem Entrichten des Entgeltes folgte ein kurzer Fußmarsch durch den Wald, bis wir schließlich den Baum erreichten, den es zu besteigen galt. Zuerst musste man rund 10-15 Meter über eine Treppe einen der Bäume erklimmen. Dann stand man vor der Hängebrücke. Sie war zwar nicht spektakulär lang, doch von hier oben schaute man nur auf das Blätterdach von anderen Bäumen und Fahnen. Man hatte also keine rechte Vorstellung, wie hoch man nun wirklich war. Zuerst wagte sich das neuseeländische Ehepaar auf die Hängebrücke. Während er noch recht zügig über die Brücke hinwegmarschierte, dauerte es bei ihr schon bedeutend länger und es bedürfte wohl einiger aufmunternder Worte ihres Gatten und unseres Begleiters auf der anderen Seite, bis sie schließlich auf dem schwankenden Untergrund ihren Weg fortsetzte. Ich war schon über so viele Hängebrücken in meinem Leben gelaufen, so dass ich annahm, dass die keine übermäßige Herausforderung für mich sei. Doch ganz so war es dann auch nicht. Denn dieses Teil begann doch allzu leicht unangenehm in alle Richtungen zu schwanken, wenn man nicht in einem vernünftigen Rhythmus über sie hinweglief. Auch blieb ich ab und an mal stehen, um mich umzusehen und zu versuchen zu fotografieren. Dies stellte sich jedoch als schwieriger heraus als gedacht, denn mit einer Hand musste ich mich festhalten und mit der anderen die Kamera im Griff behalten und obwohl ich stand, schwang die Brücke unerfreulich hin und her. Was meine Überquerung nicht erleichterte, war der Umstand, dass ich mit meiner Jackenärmel ab und an hängen blieb und es einiger Umstände bedürft, mich jedes Mal zu befreien. Doch so weit können 30-40 Meter Hängebrücke nicht sein, dass man nicht irgendwann dort ankommt. Hier hieß es nun, den nächsten Baum weiter nach oben zu erklimmen, um von dort einen Blick auf den Regenwald zu bekommen. Hier fand ich die Neuseeländerin vor. Sie wollte beim besten Willen nicht mehr weiter nach oben und ein Rückweg kam für sie auch nicht mehr in Frage. So hatte sie Glück, dass man an diesem Baum ebenfalls eine Treppe gebaut hatte, über die man wieder auf festen Grund gelangen konnte. Ich arbeitete mich über die Treppe weiter den Baum hinauf. Ab und zu wurde es etwas eng, denn durch den Wuchs der Äste und dem Stamm musste gelegentlich etwas enger gebaut werden. Trotz allem erreichte ich schließlich die etwa 70 Meter über dem Boden liegende Aussichtsplattform. Die Aussicht von hier war nicht schlecht. Man konnte auf das Blätterdach des Regenwaldes schauen, aus dem ab und zu ein anderer Baumriese sein Haupt reckte. Ich genoss es sehr, die Aussicht zu genießen. Ärgerte mich aber über all die dummen Touristen, die es nicht hatten vermeiden können, ihre Namen, Initialen und so weiter in die Rinde des Baumes zu schnitzen. Ob des hohen Preises, ließ ich mir durchaus Zeit bei meinem Aufenthalt hier oben. Doch irgendwann musste auch ich den Abstieg wieder beginnen. Als ich die Hängebrücke erreichte, war ich ganz alleine. Alle anderen waren schon wieder am Fuße des Baumes. So stand ich vor der Hängebrücke und überlegte, ob ich sie unbedingt nochmals überqueren müsse. Doch es gehörte schließlich dazu. Ich begann meine erneute Überquerung und da nun ein leichter Wind durch die Bäume strich, begann die Brücke doch unerfreulich zu schwanken und obwohl ich meinte, nun besser vorwärts zu kommen, als auf dem Hinweg, kam ich gelegentlich so aus dem Tritt, dass ich meinte, ich würde das Gleichgewicht verlieren. Da tröstete es mich auch nicht, dass sich unter der Brücke ein Netz befand. Ich fragte mich nämlich ernsthaft, wie man dort jemanden bergen wollte. Bevor die Horrorszenarien zu arg wurden, war die Brücke zu Ende und ich stand wieder auf einer Holzplattform und wenige Minuten später hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Es war mittlerweile Nachmittag und ich muss gestehen, dass ich schon ordentlich Hunger bekommen hatte. Da war ich froh, dass unser nächster Halt unsere Mittagspause war. Man hatte mich schon darauf vorbereitet, dass das Essen hier anders wäre als auf Opolo, das heißt nichts Traditionelles, sondern eher eine Fastfood-Versorgung. Doch was ich dann erlebte, fand ich nicht so lustig. Es fing mit den Preisen an. Man wollte hier für eine Nudelsuppe tatsächlich 15 Taler, 4,80 Euro, haben, was für die Verhältnisse in Samoa wahrlich an Wucher grenzt, sah man von so Luxusdingen wie Pizza, Hamburger und so weiter ab. Dennoch orderte sie und hatte insgeheim die Hoffnung, es würde wenigstens eine ordentliche Suppe geben. Doch auch hierbei täuschte ich mich. Nachdem alle ihre Bestellungen abgegeben hatten, sah ich die Bedienung mit einer 5-Minuten-Hühnersuppenpackung von Maggi an mir vorüberkommen, auf der die Aufschrift Hühnersuppe prangte. Damit war wirklich klar, dass der Tourist hier abgezockt wurde. Ich erzählte es in netten und beschreibenden Worten meinem Fahrer, der es nur zur Kenntnis nahm. Ich wunderte mich jedoch nur, warum er hier so fleißig in der Küche und so weiter half. Als die Suppe kam, hatte man zwar ein paar kleine Fleischstücke und irgendetwas Grünes hineingepackt, es änderte nichts daran, dass ich eine Maggi-Suppe, die selbst in Deutschland im Supermarkt nur 50 Cent kostet, hier verspeisen dürfte. Den Neuseeländern ging es nicht besser, das ihnen Gebotene war auch nicht doll, doch sie nahmen es ohne mit der Wimper zu zucken hin. Als wir die Fahrt fortsetzten, erklärte der Fahrer, dass dies sein Ort sei. Damit war mir natürlich klar, warum er so viel half. Es entschuldigte aber nicht die hohen an Wucher grenzenden Preise. Es war mittlerweile so spät, dass wir unsere Fahrt zügig fortsetzen mussten. Trotzdem gab es ab und zu mal einen kleinen Halt. Doch unser Hauptziel waren erst einmal die Bloholes von Savai. Um dorthin zu gelangen, ging es über eine nicht sehr gut ausgebaute Straße. Unser Fahrer tastete sich an manchen Stellen sehr vorsichtig vorwärts. Bevor wir uns jedoch den Bloholes weiter nähern konnten, mussten wir an einer kleinen Hütte halten und unseren Eintritt entrichten, der wieder mit 5 Taler, 1,80 Euro, als moderat zu bezeichnen war. Beim Eintritt tröstete mich zudem, dass das Geld nicht einer einzelnen Person zugute kam, sondern dem ganzen Ort, zu der die Bloholes gehörten. Der weitere Weg zu dem Naturschauspiel erlaubte auch nach dem Bezahlen kein zügiges Fahren. Überall schauten Steine hervor und diese waren sicherlich nicht sehr gut für unsere Bereifung. Anfangs war von den Bloholes nicht zu erkennen und die See schien auch nicht sonderlich schöne Wellen zu produzieren, um einen ordentlichen Effekt zu erkennen. Mit den Wellen hatte ich nur bedingt recht, denn als wir die Bloholes erreichten, gab es zwar nicht viele, aber dennoch gewaltige Ausstöße an Wasserfontänen. Die Fontänen, die einem hier geboten wurden, waren wirklich gewaltig. War eine Welle in die Höhlen gerollt, schoss eine Wassersäule mit hohem Druck und Gewalt mindestens 20 Meter in die Höhe. Dies geschah mit solch einer Wucht, dass es an den Ausstoß einer Kanone erinnerte. Dies war sicherlich auch die Ursache, dass jemand irgendwann die Idee geboren hatte, diese Bloholes wie eine Kanone zu verwenden. Gefüllt wurde das Teil mit einer Kokosnuss. User-Fahrer näherte sich einem der Löcher und warf nun nacheinander Kokosnüsse in die Löcher, um dann in atemberaubender Wucht auf der Wassersäule tanzend davon geschleudert zu werden. Als die Kokosnüsse ausgegangen waren, landete auch noch der Korb im Loch und wurde, während er in der Höhe verschwand, völlig zerfetzt. Von den Blowholes ging es endgültig zur Fähre, denn die Zeit wurde mittlerweile etwas knapp. Aus diesem Grunde musste ich ein Highlight, einen Wasserfall, ausfallen lassen. Die Neuseeländer wollten ihn nicht sehen und so ging es auf direktem Wege zur Fähre. Wir kamen so genau dort an, dass ich, nachdem ich meinen Fahrschein erworben hatte, die Fähre besteigen konnte. Ich war nun jedoch nicht einer der Ersten, die an Bord gingen und so konnte ich mir den Sitzplatz nicht frei aussuchen. Vielleicht war es auch gut, denn so saß ich neben einem jungen Mann. Wir kamen ins Gespräch und unterhielten uns ganz nett, während die Fähre beladen wurde. Ganz in unserer Nähe wurden zwei Holztransporter aufgestellt und festgezurrt. Mit Ketten wurden diese Trucks am Boden der Fähre verankert und dachte ich an die unruhige Überfahrt vom Morgen, wusste ich auch warum. Als die Fahrt begann, zog ich es vor, wieder zu schlafen, denn auch jetzt legte ich keinen Wert auf eine kleine Reisekrankheit. Als das Boot den Hafen verließ, bekam ich plötzlich dauernd Holzstückchen in meinen Mund. Anfangs wunderte ich mich, doch schnell war klar, wo diese herkamen. Sie wurden durch den Fahrtwind von den Holztransportern genau in unsere Sitzecke geweht. Als ich aufsah, bemerkte ich, dass ich in einem wahren Hagel von Holzspänen saß und nicht nur ich schien unglücklich über diesen Umstand. Da es jedoch keine andere Möglichkeit gab, wo man sich hinsetzen konnte, kramte ich meinen Schirm hervor und verschanzte mich hinter ihm. Allerdings ließ das ohnedies bescheidene Schlafvergnügen nun noch mehr nach. 90 Minuten Überfahrt können sich bei solch einer unangenehmen Situation durchaus unerfreulich sein und da ich merkte, dass durch das Holz meine Augen und Nase gehörig anfingen zu jucken, schienen sie auch so etwas wie einen kleinen Allergieanfall ausgelöst zu haben. Als ich vom Boot herunterkam, stand mein Transport nach Apia schon bereit. Dieses Mal war es nicht Skipper und so ergab sich mal neuer Gesprächsstoff. Auf diese Weise verging die rund einstündige Rückfahrt durchaus schnell. Ich war froh, als ich gegen 18.30 Uhr wieder zurück war und nachdem ich mich an der Rezeption mit etwas zu trinken eingedeckt hatte, verschwand ich auf meinem Zimmer, um wieder in dem herrlich klimatisierten Zimmer die Zeit zu verleben. Dort machte ich mich als erstes über die Reste meiner Pizza her, denn die Hühnersuppe hatte nicht lange vorgehalten. Irgendwann raffte ich mich auf und begann etwas zu packen, denn schließlich sollte am morgigen Abend meine Heimreise nach Deutschland beginnen. Dieses Mal arrangierte ich mal wieder alles etwas um, denn beim letzten Mal hatte der Rucksack rund 27 Kilogramm gewogen und das war wirklich etwas zu viel, um auf jeden Fall ungeschoren einchecken zu können. Bislang hatte ich einfach nur Glück gehabt. So landeten die Köpfe meines Stativs allesamt im Fotorucksack, was dessen Gewicht bedeutend in die Höhe trieb. Schließlich war ich so weit, dass nur noch etliche Kleinigkeiten herumlagen. Mit den Auswirkungen des Holzspänenbeschusses hatte ich noch immer zu kämpfen, auch schien es mir angebracht, ein kurzes Duschbad einzulegen. Während mir das Wasser auf den Kopf hämmerte, meinte ich, dass es vielleicht keine schlechte Idee sei, nochmals die Abflugzeit meines Fliegers zu prüfen. Es war 21 Uhr und 20 Minuten, als ich schließlich so weit war und meinen Flugschein hervorkramte und mich der Abflugszeit widmete. Da staunte ich nicht schlecht, denn es stand dort, dass der Flieger um 0 Uhr und 45 Minuten am kommenden Morgen starten würde. Es fiel mir schwer, es zu verarbeiten, denn das waren ja nur noch ganz wenige Stunden, auch war ich durch das dreimonatige Verwenden von AM und PM etwas verwirrt. Ich wollte, um sicher zu gehen, lieber nochmal mit dem Mädchen an der Rezeption sprechen. Ich ging dorthin und versuchte ihr anhand meines Tickets zu erklären, wie ich es mit meinem Abflug so sah. Sie hatte jedoch keinerlei Bezug zur 24-Stunden-Zeitangabe und so kamen wir nicht so recht weiter. Ich bat sie darauf hin, dass wir vielleicht am Flughafen anrufen sollten, um Gewissheit zu erhalten. Bis wir eine Nummer fanden, bei der schließlich ein Telefon im Flughafen klingelte, vergingen wieder etliche Minuten. Doch der Mann an der Leitung, der sich über solch einen Anruf etwas verwundert zeigte, bestätigte mir, dass der Flieger nun in rund 30 Stunden Samoa verlassen würde. Ich schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es 21 Uhr und 40 Minuten war. So verteilte ich eiligst die Aufträge, dass meine Rechnung fertig gemacht und ein Taxi gerufen würde. Ich würde in der Zwischenzeit mein Gepäck packen. Ich gab mir für dieses Vorhaben gerade mal 20 Minuten. Ich flitzte in mein Zimmer und versuchte so exakt wie nur möglich die herumliegenden Dinge einzusammeln und zu verpacken. Ich hatte nämlich keine Lust, irgendetwas, wegen dieses Dilemma, liegen zu lassen. Es dauerte dann aber auch genau 20 Minuten, bis die Rucksäcke gepackt vor mir standen. Auch das Taxi war schon da. Nun blieb nur noch die Unterkunft zu bezahlen und sicherzustellen, dass ich das Geld für die Taxifahrt hatte. Ich wollte ursprünglich nämlich nur mit dem Bus fahren und das kostete 10 Taler. Das Taxi hingegen 50. Irgendwie hatte ich das Geld zusammengekratzt, doch damit war mein Geldvorrat völlig erschöpft. Mir blieb nur noch die Summe für die Flughafengebühr, die in bar entrichtet werden musste. Als ich im Taxi verschwand, war ich sehr verdutzt, wie herzlich die Frau von der Rezeption sich von mir verabschiedete. Sie war nämlich jene gewesen, mit der ich an meinem ersten Tag das Gespräch bezüglich der verdreckten Handtücher gehabt hatte. Allerdings hatten wir uns die weitere Zeit gut verstanden. Der Taxifahrer hatte wohl mitbekommen, dass ich es etwas eiliger hatte, zum Flughafen zu kommen. Trotzdem zuckelte er gemütlich durch Apia, schwang den Kopf im Rhythmus seiner Musik, während mir von seinem Duftbäumchen, welches vor meiner Nase hin und her schwang, etwas übel wurde. Schließlich bog er noch bei einer Tankstelle ein und ließ in aller Ruhe den Tank füllen. Ich sagte die ganze Zeit keinen Ton, war aber am Rechnen, ob wir es auch bei seinem Fahrstil tatsächlich noch rechtzeitig zum Flughafen schaffen würden. Daher staunte ich nicht schlecht, denn als wir die Tankstelle verließen, änderte sich zwar nicht sein Fahrstil, aber die Geschwindigkeit nahm beträchtlich zu. Es wurde nun jede Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten, die es gab, und es erinnerte mich stark an die Fahrt vom Morgen mit Skipper. Die einzigen Male, an denen die Fahrt etwas langsamer wurde, war, wenn wir uns den Bodenwellen näherten, die die Fahrtgeschwindigkeit helfen sollte zu drosseln, oder wenn mal wieder ein Hund auf die Straße lief. Die Hunde hier hatten absolut keine Angst vor Autos. Sie setzten wirklich darauf, dass die Autos anhielten und sie gemütlich ihren Weg fortsetzen konnten. Bei meiner Fahrt brauchten sie damit aber nicht zu rechnen, und so machten die Tiere so manches Mal doch einen kleinen Satz, als wir uns ihnen im Highspeed näherten. Die Strecke vom Hotel bis zum Flughafen bewältigten wir schließlich in rund 30 Minuten, und so war es etwa 23 Uhr, als ich schließlich am Schalter des Flughafens stand. Mein Gepäck brachte es auf rund 24 Kilogramm, und so hatte sich die Mühe mit der Umorganisation durchaus gelohnt. Doch ganz sicher, dass ich nicht irgendetwas im Hotel vergessen hatte, war ich mir nicht. Ich erkundigte mich, wie voll die Maschine sei und ob ich einen guten Platz hätte. Der Mann hinterm Schalter buchte mich dann nochmal kurz um, und dann konnte ich von dannen ziehen. Im Gegensatz zu meinem Flug von Deutschland nach Hawaii hatte ich nun auch alle Bordkarten für den gesamten Flug in der Hand. Das beruhigte schon etwas. Nun hieß es, die Flughafengebühr zu entrichten, und nachdem diese Formalie erledigt war, machte ich mich auf in Richtung Personenkontrolle. Dort war ich im Moment die einzige Person, und so kam ich schnell an die Reihe. Im Grunde hatte ich hier keine Probleme. Nur einige Teile in meinem Fotorucksack hatten das Aufsehen des Personals geweckt. Es wären natürlich die Stativköpfe. Es bedürfte einiges an Erklärung, bis ich dem Mann klar gemacht hatte, welche Funktion diese Teile hatten, doch dann ließ er mich unbehelligt ziehen, nachdem ich mühsam wieder alles so im Rucksack verstaut hatte, dass ich ihn auch schließen konnte. Im Warteraum war es erstaunlich leer, doch begann er sich nun langsam mit den Passagieren der Maschine zu füllen, mit der ich meine Rückreise beginnen würde. Alle Passagiere hatten ihren Sitzplatz räumen müssen und sogar ihr gesamtes Gepäck mitbringen dürfen, und als ob das nicht genug wäre, dürften sie noch eine Personenkontrolle hinter sich bringen. Ich war nun froh, es schon hinter mir zu haben, denn in diesen Menschenmassen wollte ich nicht die Kontrolle hinter mich bringen. Als das Einsteigen in den Flieger näher rückte, platzierte man die Waage zur Überprüfung des Gewichtes des Handgepäcks so akkurat, dass ich mir Sorge machte, wirklich einmal solch eine Kontrolle über mich ergehen zu lassen. Hier kam mir nun sicherlich zugute, dass erst einmal die Transitpassagiere den Flieger besteigen dürften und danach erst die Hinzugekommenen. Auch war ich nicht einer der Ersten, denn meine Sitzreihe wurde erst zum Schluss aufgerufen. So wurden, als ich an der Waage vorüberkam, schon etliche andere Personen kontrolliert, auch mussten etliche ihr Gepäck öffnen, um zu zeigen, was sich darin befand. Ich versuchte so teilnahmslos wie nur möglich an den Kontrollöhren vorbeizukommen, und ich schaffte es einfach nur so durchzuschlüpfen. Im Flieger hatte ich einen recht schönen Platz am Gang und der Sitz neben mir blieb auch leer, so stand dem Flug nach Los Angeles eigentlich nichts im Wege. Nachdem alle Passagiere saßen, begann der Flug recht zügig. Auch verging nicht viel Zeit, bis ein kleines Essen serviert wurde. So recht würdigen konnte ich es allerdings nicht, denn es hatte sich mittlerweile eine lähmende Müdigkeit meiner bemächtigt und so schlief ich nach dem Essen direkt ein. Auch wenn es mir etwas unbequem war und ich nur bedingt gut schlief, bekam ich von dem 9-Stunden-Flug nicht allzu viel mit. Erst kurz vor der Versorgung mit einem weiteren Mal vor der Landung, erwachte ich. Eine kleine Anmerkung zum Flieger und Service. So viel Glück ich mit meinem Platz und dem Platzangebot hatte, so viel Pech hatte ich mit dem Steward auf meiner Seite des Gangs. Er hörte bei den Bestellungen nie zu und man bekam im Grunde nicht das, was man bestellte. Zumindest betraf es mich und einen Mann auf der anderen Seite des Gangs. So kam ich mit ihm kurz ins Gespräch. Es stellte ich heraus, dass er aus Tonga war und hier geschäftliche Verbindungen aufbauen wollte. Doch mehr als über seine Absichten für die USA unterhielten wir uns über unseren Flugbegleiter, der uns beide mehr als schlecht versorgte. Seine Schlampigkeit mussten dann die anderen Personen des Flugpersonals ausgleichen. Es war uns zwar etwas peinlich, doch verdursten wollten wir auch nicht. Mir standen nur 2 Stunden für das Umsteigen in Los Angeles zur Verfügung und so nahm ich mit Freude zur Kenntnis, dass wir rund 30 Minuten früher ankamen, als es der Flugplan vorsah. So hoffte ich, dass ich ohne zu hetzen die Einreiseformalitäten, die ich auch als Transitpassagier über mich ergehen lassen musste, hinter mich bringen konnte. Auch verlor der Weg bis zu meinem Terminal etwas an Schrecken. Doch der Zeitgewinn war für die Katz, denn unser Anliegepunkt war noch von einem anderen Flugzeug belegt und so standen wir auf dem Rollfeld herum und warteten mehr als die 20 Minuten, bis wir schließlich andockten und die Passagiere den Flieger verlassen durften.